Deutschlandfunk, Europa heute.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vor 3 Jahren dokumentiert das Kieler Institut für Weltwirtschaft militärische, humanitäre und finanzielle Hilfen für Kiew. Insgesamt haben die EU-Staaten sowie Großbritannien, Norwegen und Island bislang Unterstützung im Wert von 132 Milliarden Euro geleistet. Die USA kommen auf 114 Milliarden. Trotzdem sollen die Europäer an den geplanten Friedensverhandlungen nicht beteiligt werden, die in den kommenden Tagen in Saudi-Arabien mit ersten Gesprächen starten sollen. Das hat Trumps Sonderbeauftragter für die Ukraine, Keith Kellogg, am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz klargestellt, als ihn die Moderatorin eines Panels darauf angesprochen hat.
Can you assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table?
The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. I mean, it would be foolish to say they wouldn't.
Die Ukraine werde mit am Tisch sitzen, Europa nicht, sagt Trumps Sonderbeauftragter Keith Kellogg. Das Thema europäische Beteiligung ist ein zentrales Element für die nun startenden Gespräche. Den Zeitrahmen dafür hat Kellogg in München von 100 auf 180 Tage nach oben geschraubt. Über die Ausgangslage möchte ich jetzt mit Cindy Wittke sprechen. Sie ist Leiterin der politikwissenschaftlichen Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Frieden verhandeln im Krieg. Guten Morgen, Frau Wittke.
Guten Morgen.
Frau Wittke, von Wladimir Putin nimmt man an, dass er seiner Bevölkerung gerne zum 9. Mai, also zum Tag des Sieges, dem 80. Jahrestag in diesem Jahr der Befreiung, einen Sieg über die Ukraine verkünden würde. Je schneller die Einigung, desto höher der Preis. Das ist ein traditioneller Verhandlungsgrundsatz. Gilt der auch für die Gespräche, die jetzt in Saudi-Arabien starten?
Zunächst einmal müssen wir uns ganz nüchtern vor Augen führen in diesem Lärm der Zeit, dass echte Friedensverhandlungen und ein echtes Friedensabkommen wirklich auch Zeit und langen Atem brauchen. Und das vor allem auch vom Vermittler, egal wie mächtig der Vermittler ist. Also es braucht nicht nur politischen und militärischen Druck, sondern auch vertrauensbildende Maßnahmen. Und letztendlich ist es meistens üblich, die Konfliktparteien Schritt für Schritt in ein Netz von Kompromissen einzuweben und sie dann an den finalen Verhandlungstisch zu bringen mit einer Roadmap. Von dieser Perspektive aus befinden wir uns gerade erst in der Phase von Verhandlungen über Verhandlungen, also Gespräche darüber, wie denn Gespräche in der Zukunft geführt werden. Wenn man sich aber Donald Trump ansieht und seine Regierung, dann ist es häufig ihre Strategie, Prozesse aufzubrechen, eine Blackbox zu kreieren und dann mit aller Macht und Gewalt in diese hinein zu gehen. Und letztendlich, wie es sich gerade präsentiert, ist die Option für die USA eigentlich eine Exit-Strategie. Also man will sich zurückziehen. Und die Gefahr, die hier am Horizont ist, ist die eines schnellen und schmutzigen Friedens. Und hier zahlen dann eindeutig den Preis zuvorderst die Ukraine und natürlich auch die europäischen Partner der Ukraine, wenn sie in ein schlechtes Abkommen eingewoben werden, das immer hin und her schwankt zwischen Scheitern und darf nicht scheitern, weil es ja keine Alternative gibt.
Sie sprechen von einem möglicherweise schmutzigen Abkommen. Dann lassen Sie uns doch schauen auf diejenigen, die dieses Abkommen erst einmal verhandeln oder beziehungsweise mit den Vorverhandlungen beginnen. Da herrscht mittlerweile etwas Klarheit über die Verhandlungsteams. US-Außenminister Marco Rubio, der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und der Nahostbeauftragte des Weißen Hauses Steve Witkoff, die sind in Saudi-Arabien wohl dabei in dieser Woche. Marco Rubio wiederum hat vor wenigen Stunden in einem TV-Interview gesagt, dass die Europäer natürlich doch zu einem Zeitpunkt irgendwann an den Gesprächen beteiligt würden. Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, den haben wir gerade gehört, Keith Kellogg, der soll parallel dazu Gespräche in der Ukraine führen. Was sagen uns diese, ja, sagen wir mal ganz vorsichtig, widersprüchlichen Signale über die Verhandlungsstrategie der Amerikaner?
Die USA geben Russland, was Russland möchte, nämlich Verhandlungen auf Augenhöhe, exklusiv mit den Vereinigten Staaten. Und es liegt der Annahme nahe, dass hier noch mehr auf dem Tisch liegen wird, als tatsächlich nur in Anführungsstrichen die Ukraine. Und letztendlich tut die USA das, was Russland häufig in Verhandlungen macht, nämlich parallele Prozesse eröffnen. Also es wird über mehrere Sachen parallel verhandelt und Keith Kellogg wird scheinbar die undankbare Aufgabe der Shuttle-Diplomatie haben, indem er an einem zweiten Verhandlungstisch der Ukraine die bitteren Pillen der Beschlüsse des ersten Verhandlungstischs verabreicht und gleichzeitig auch den europäischen Partnern. Was interessant in dieser Konstellation auch noch ist, dass wir bisher nicht wissen, wer für Russland am Verhandlungstisch sitzen wird. Die USA geht voll rein mit Marco Rubio unter anderem als Verhandlungsführer. Wir wissen nicht, ob Sergej Lavrov zum Beispiel am Verhandlungstisch sein wird. Also letztendlich bleibt es offen, was die Amerikaner auch als Frage immer in den Mittelpunkt stellen. Wie ernst ist es Putin tatsächlich mit diesen Verhandlungen?
Grund für Friedensverhandlungen sind häufig Pattsituationen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Aber diese Pattsituation, die Erschöpfung beider Seiten gibt es ja aktuell so nicht. Die treibende Kraft hinter den Verhandlungen sind vielmehr die USA, Donald Trump, der US-Präsident der Neue, ja, der sich wiederum, so hat es Keith Kellogg in München formuliert, also die USA verstehen sich nicht als Konfliktpartei, sondern eher als Vermittler. Was bedeutet diese Feststellung für das Verhandlungssetting und die Position der Ukraine?
Nun, die USA ist weniger ein traditioneller Vermittler, weil ein Vermittler müsste ja dem traditionellen Blick nach neutral sein. Eher präsentiert sich die USA gerade als Vollstrecker von Trumps Exit-Strategie, die ich eben bereits erwähnt habe. Und außerdem muss man tatsächlich hinzufügen, natürlich hat die Ukraine einen sehr beeindruckenden Verteidigungskampf in den vergangenen 3 Jahren gezeigt. Aber wie Sie in der Anmoderation schon sagten, ist dieser sehr stark abhängig von ausländischer Unterstützung, was die Lieferung von Waffen betrifft, aber auch was die wirtschaftliche Unterstützung betrifft. Und wenn hier die USA sich zum Beispiel herausziehen würden oder radikal herausziehen würden, dann wäre es auch für die europäischen Partner deutlich schwieriger, die Ukraine sowohl mit Waffen als auch finanziell zu unterstützen. Die Ukraine ist natürlich sehr versiert geworden, was die Verhandlungen betrifft. Also sie ist sehr gut vorbereitet und hält alle Kanäle offen. Die Ukraine hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Die Ukraine hat einen Siegesplan vorgelegt, ein Netz von bilateralen Sicherheitsabkommen gesponnen. Aber letztendlich hatte sie auch zu wenig Unterstützung von den europäischen Partnern in dieser Situation, tatsächlich sich einen besseren Platz am Verhandlungstisch zusammen mit den europäischen Partnern zu sichern. Denn die Partner haben letztendlich versäumt, zwei Seiten einer Medaille zu tun, nämlich Waffen zu liefern und gleichzeitig schon Friedensverhandlungen mit der Ukraine gemeinsam vorzubereiten.
Dann lassen Sie uns doch etwas genauer auf die europäischen Partner schauen. Keith Kellogg hat in München klargestellt, dass die Europäer eben nicht mit am Tisch sitzen bei diesen Verhandlungen. Einen möglichen Waffenstillstand sollen sie aber absichern. Hören wir dazu den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sagt, keine US-Truppen für die Ukraine. Das sollen die Europäer selbst machen.
Any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be US troops deployed to Ukraine.
Der britische Premierminister Keir Starmer, Frau Wittke, der hat vor wenigen Stunden grundsätzlich Ja gesagt zu den europäischen Truppen oder zu britischen Truppen vielmehr. Bezahlen für den Wiederaufbau werden die Europäer ohnehin. Können die Europäer ihre Verhandlungsposition eigentlich aus ihrer Sicht irgendwie verbessern, wenn sie heute in Paris bei einem Sondergipfel über diese Gespräche, über die Friedensverhandlungen der Amerikaner beraten?
Ja, es war ja in den letzten Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz immer von Weckrufen die Rede. Ne? Und letztendlich haben die Europäer sehr viele Weckrufe bereits verpasst. 2008 den russisch-georgischen Krieg, 2014 die Annexion der Krim und letztendlich auch die Vollinvasion auf das gesamte Territorium der Ukraine durch Russland. Man versucht jetzt also, das Ruder nochmal herumzureißen und letztendlich auch einen Eindämmungsplan zu präsentieren. Und interessanterweise setzen sich hier Großbritannien und Frankreich mit der Initiative des informellen Gipfels in Paris tatsächlich an die Spitze. Ich finde das sehr interessant, weil das dann zwei Mächte tun, die auch Atommächte sind und die beide auch zum Beispiel einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat haben und damit Vetomächte sind. Also das sind die Partner auch auf dem europäischen Kontinent, die in gewisser Hinsicht zumindest formal aus solchen Perspektiven gesehen auf Augenhöhe sind mit den Atommächten und Sicherheitsratsmitgliedern Russland und den Vereinigten Staaten. Die Frage ist, Keir Starmer hat jetzt hier tatsächlich vorgelegt, inwieweit die europäischen Kräfte, die jetzt am Verhandlungstisch in Paris sitzen werden, hier nachziehen werden. Und die Amerikaner sind eigentlich schon seit 2016, 2014 sehr, sehr klar darin, dass sie sagen, no boots on the ground in der Ukraine. Also dass es keine amerikanischen Stiefel auf ukrainischem Territorium geben wird.
Gibt es eigentlich eine Person, eine europäische Position, die Ihnen einfällt, die diese europäischen Interessen am Verhandlungstisch einbringen könnte? Eventuell der polnische Premierminister Donald Tusk?
Ich denke, wir sollten uns hier nicht auf eine Person konzentrieren, sondern tatsächlich, welches Mandat ein europäisches Verhandlungsteam hier erhalten könnte und ob es den Europäern tatsächlich gemeinsam mit den Großbritannien es einmal gelingt, eine gemeinsame Verhandlungsstrategie zu formulieren und diese auch gemeinsam mit der Ukraine tatsächlich durchzusetzen und zu verhandeln. Weil das ist bisher nicht gelungen. Also weniger die Fokussierung auf eine Person als vermeintlicher Friedensstifter oder Vermittler, sondern tatsächlich, ob es gelingt, konzertiert hier sich auf eine militärische und auch politisch-diplomatische Strategie zu einigen.
Lassen Sie uns zum Schluss dieses Gespräches noch einmal darauf schauen, auf den Preis dieser Verhandlungen. Von der Ukraine wissen wir, was sie zu verlieren hat. Das ist ganz offensichtlich, das liegt auf dem Tisch. Aber was haben eigentlich Washington und was hat der Kreml bei den Verhandlungen überhaupt zu verlieren?
Nun, Washington hat tatsächlich zu verlieren, dass die Initiative tatsächlich auch verpuffen könnte. Wladimir Putin ist, egal wer ihm gegenübertritt, kein einfacher Verhandlungspartner. Und für den Kreml könnte es auch ein Risiko sein, mit dem doch sehr launischen Donald Trump zu verhandeln, wenn die US zum Beispiel aufstünde und einfach den Verhandlungstisch verließe. Und eine große Unbekannte in dieser Gleichung ist tatsächlich, wie sich China in den kommenden Wochen positionieren wird. Wang Yi, der chinesische Außenminister, hat ja in München eine sehr verschlüsselte Rede gehalten. Diese Rede ließ aber darauf schließen, dass China es nicht gut fände, wenn die europäischen Partner der Ukraine nicht mit am Verhandlungstisch säßen. Ich glaube, man beobachtet mit Besorgnis die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Also das sind hier die Unbekannten.
Sagt die Osteuropa-Forscherin Cindy Wittke vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Sie hat gerade ein Buch zum Thema Frieden verhandeln im Krieg veröffentlicht. Besten Dank für die ausführliche Analyse heute Morgen.